Heute haben wir einen ganz besonderen Text. Es wird sein der 1. Korinther 15, die Verse 35 bis 58. Und es gibt dort laut meiner Bibel zwei Schwerpunkte. Das eine ist der neue Leib bei der Auferstehung. Und dazu lese ich zwei Verse. Es wird gesät verweslich und wird auferstehen unverweslich. Es wird gesät in Unehre und wird auferstehen in Herrlichkeit. Es wird gesät in Schwachheit und wird auferstehen in Kraft. Es wird gesät ein natürlicher Leib und wird auferstehen ein geistlicher Leib. Ist ein natürlicher Leib, so ist auch ein geistlicher Leib. Der zweite Schwerpunkt, laut meiner Bibel, Sieg über den Tod oder Verwandlung der Gläubigen. Dazu zwei Verse oder drei. Der Tod ist verschlungen in den Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Aber der Stachel des Todes ist die Sünde. Die Kraft aber der Sünde ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gegeben hat durch unseren Herrn Jesus Christus. Es geht also um die Verwandlung unter anderem auch, dass wir einen neuen Leib bekommen, wenn wir glauben. Und da fiel mir jetzt ein, als ich jetzt die Farbe an die Wand gemacht habe, die bekam auch ein neues Kleid, eine neue Farbe. Aber dahinter war das Alte. Genauso ist, wenn wir einen neuen Dress bekommen, dann sehen wir auch modern aus, neu aus. Aber dahinter bleibt das Alte. Aber hier wird von einem neuen Leib gesprochen, ganz neu. Innerlich ganz neu. Und da möchte ich dann eine Geschichte erzählen, die ich erlebt habe. Das war auf meinem ersten Gideon-Kongress, wo wir da waren. Und dann stand ein Mann, da bin ich auf den zugegangen und habe gedacht, ich kenne ja kaum einen, unterhältst dich mal mit dem. Und er erzählte mir Folgendes und das ging mir sehr nahe. Er erzählte mir, dass er ganz unten gewesen ist, verachtet, ausgestoßen, keiner wollte ihn haben. Er landete auf der Straße, Drogen und alles, was möglich war, war bei ihm. Er fühlte sich sowas von aussätzig. Er fühlte sich sowas von nicht mehr lebensfähig, dass er irgendwann beschloss, sein Leben aufzugeben. Er wollte die Brücke runterspringen. Und dann stand er auf der Brücke, da unten war das Wasser. Und erinnerte sich nochmal an eine Zeit, wo auch er mal im Gottesdienst gesessen hatte, aber an den Gott glaubte er nicht mehr. Und dann sagte er nur noch eins, weil ihm war alles egal, Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann soll mir wenigstens mal einer freundlich zu mir sein, soll mich mal einer einladen und ein warmes Mittagessen fiel ihm dann noch ein. Dann stand er da, bis ein alter Mann auf ihn zukam, ihn freundlich ansprach und sagte, ich glaube, du brauchst Hilfe. Weißt du was, sagte er, komm doch mit, ich lade dich ein. Wir haben heute Gottesdienst und da gibt es heute sogar Mittagessen. Er ging mit und dann verwandelte er sich. Er wurde ein neuer Mensch. Neugeboren in Jesus Christus. Und dieser Mann kümmert sich heute um die, die genauso sind, wie er war. Und bringt ihnen das Wort Gottes. Eine Verwandlung, die ganz toll ist. Danke unserem Herrn Jesus Christus.
Ja, ich grüße euch alle wieder ganz herzlich heute Morgen hier in Kreuztal. Einen ganz herzlichen Gruß auch von meiner Frau soll ich bestellen. Die ist jetzt zwar nicht wo war das, in Berchtesgaden oder so, sondern nebenan in Langenau. aber sie lässt ganz herzlich grüßen und wird irgendwann auch mal wieder vorbeikommen, klar. Ich freue mich, dass ich heute ein super Thema habe, über das wir wirklich uns freuen dürfen, und das ist einfach atemberaubend, dieses Thema. Also, wir sind ja, viele von uns sind ja älter. Ich sage es einfach mal so. Viele von uns haben auch schon Probleme körperlicher Art. Ich habe auch eine Prothese. Also unter uns. Braucht ja nicht jeder zu wissen. Also hier eine Zahnprothese. Andere haben andere Prothesen. Und ich staunte über unseren Sohn, der jetzt 32 Jahre alt ist, der sagte: Vater oder Papa, weißt du, ich habe Einlagen verschrieben bekommen. Aber ich habe noch keinen Haarausfall. Also er kam sich schon vor mit 32 Jahren, es wird langsam ernst. Ich werde langsam alt. Wenn ihr ihn kennen würdet, könnt ihr das verstehen. Er ist so ein Typ, der anpackt und loslegt. Und also ihr merkt, auch jüngere Leute haben auch schon mal ihre Fragen und kommen ins Nachdenken. Und das ist gut, wenn wir wissen, dass es einmal einen neuen Körper geben wird. Gott wird einmal einen neuen Körper geben, seinen Leuten. Und das steht eben im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, ab Vers 35. Es ist einfach großartig, gerade als ich kam, stieg der Burkhard aus dem Auto. Ich habe gesagt: Burkhard, ich habe eine Predigt für dich heute. Nicht nur für dich und für mich, sondern für alle natürlich, aber eben auch für die, die eben vielleicht besonders im Moment auch so ihre Probleme haben. Ich werde jetzt nicht auf den ganzen Text lesen, es sind ja sehr viele Verse, von Vers 35 bis 58. Ich steige auch erst einmal ein mit dem, was ihr wahrscheinlich am letzten Sonntag gehört habt, 1. Korinther 15 ab 1. Da wird nämlich etwas sehr Grundsätzliches gesagt, dass die Auferstehung von den Toten zum Zentrum unseres christlichen Glaubens gehört. Also die Auferstehung von den Toten ist nicht irgendeine Sache unter anderem, sondern es ist das Zentrum unseres christlichen Glaubens. Ich lese nochmal 1. Korinther 15 ab 1. Geschwister, ich möchte euch an das Evangelium erinnern, das ich euch verkündigt habe. Ihr habt diese Botschaft angenommen, sie ist die Grundlage eures Lebens geworden und durch sie werdet ihr gerettet, vorausgesetzt, ihr haltet euch in keinem Punkt oder lasst euch in keinem Punkt von dieser Botschaft abbringen, was ich euch verkündigt habe. Andernfalls werdet ihr vergeblich zum Glauben gekommen. Zu dieser Botschaft, die ich so an euch weitergegeben habe, wie ich selbst sie empfing, gehören folgende entscheidende Punkte. Christus ist in Übereinstimmung mit den Aussagen der Schrift, also mit dem Alten Testament, für unsere Sünden gestorben, Nummer 1. Er wurde begraben und er ist am dritten Tage von den Toten auferstanden, ist er von Gott auferweckt worden, auch in der Übereinstimmung mit der Schrift. Ich habe es mal gelesen, in einer neuen Genfer Übersetzung. Ich habe damals, als ich im Bibelseminar war, vor 100 Jahren gefühlt, habe ich eine Menge Bibelverse gelernt, aber nach der Luther-Übersetzung. Und ihr merkt, wenn ich dann mal eine andere Übersetzung lese, dann bleibe ich schon mal hängen, weil das irgendwie ein anderer Rhythmus ist. Aber die Aussagen sind ja gleich. Also hier wird deutlich, zwei Dinge sind die Kernbotschaft unseres Glaubens. Christus starb für uns am Kreuz. Und Jesus Christus ist auferstanden von den Toten. Das ist die zweite große Botschaft. Und das ist entscheidend für unseren Glauben. Daran dürfen wir nicht irgendwie dran zerren und sagen, ja, vielleicht ist er doch nicht für unsere Sünde gestorben oder ist er auch nicht auferstanden, wer weiß das schon so genau, sondern das ist die Grundlage unseres christlichen Glaubens. Paulus hat das einmal sehr deutlich gesagt im Römerbrief, Kapitel 10, Vers 9. Wenn du also mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist, mit deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Noch einmal, das ist ein interessantes Wort. Wenn du glaubst, dass Gott ihn, Jesus, von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Also dann wirst du gerettet werden, wenn du das glaubst, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Es ist ja kein Geheimnis, viele von euch haben es ja auch mitbekommen, dass auch in kirchlichen Rahmen, es geht mir nicht um Schimpfe über die Kirche, darum kann es ja gar nicht gehen. Aber es ist auf der anderen Seite eine Tatsache, dass eben viele Leute auch innerhalb der kirchlichen Umgebung eben nicht mehr an die leibhaftige Auferstehung von Jesus Christus glauben. Klaus Berger, Professor, Neues Testament, vor einiger Zeit verstorben, so ein alter Haudegen, sage ich mal, der meinte sogar, dass die Hälfte der Theologen heute nicht mehr an die leibhaftige Auferstehung von Jesus Christus glauben. Und wenn wir das so hören, dann sagen wir, da stimmt was nicht. Das kann doch nicht sein. Paulus sagt, wenn du das glaubst, bist du gerettet. Mit anderen Worten, Umkehrschluss, wenn du das nicht glaubst, nützt dir dein ganzer Glaube irgendwie an Gott überhaupt nichts. Wir merken, hier ist die Kernbotschaft und Paulus sagt ja auch hier, keine Hoffnung für die, die nicht daran glauben. Wenn Jesus Christus nicht auferstanden ist, ist es sinnlos, dass wir das Evangelium verkündigen und sinnlos, dass ihr daran glaubt. So, fertig. Knallhart, aber dann sagt Paulus in Vers 20 auch diesen Satz, Christus ist von den Toten auferstanden. Er ist der Erste, den Gott auferweckt hat. Und seine Auferstehung gibt uns die Gewähr, dass auch die, die im Glauben an ihn gestorben sind, auferstehen werden. Also seine Auferstehung, die von Christus, ist die Grundlage unserer Auferstehung. Das ist ganz entscheidend. Und jetzt kommen wir zu dem Text, uns ja Klaus schon eingeführt hat in diesen Text. Ich lese jetzt nicht den ganzen Text, lese mal ab Vers 40 einige Verse. Wir bekommen einmal als Christen einen wunderbaren neuen Körper. Da können wir wieder springen, Burkhard. Da geht's wieder los mit uns. Dann haben wir keine Herzprobleme mehr, wer vielleicht Herzprobleme hat. Da gibt es auch keine psychischen Probleme mehr. Dann dürfen wir uns darüber freuen, dass es uns gut geht, auch körperlich gut geht. Hier Paulus ab Vers 40. Also, außerdem gibt es nicht nur auf der Erde Körper, es gibt auch Körper am Himmel und deren Schönheit ist von ganz anderer Art als die der irdischen Körper. Bei den Himmelskörpern gibt es auch wieder Unterschiede. Das Leuchten der Sonne ist anders als das Leuchten des Mondes. Das Mondlicht ist anders als der Glanz der Sterne. Und selbst die Sterne unterscheiden sich in ihrer Leuchtkraft voneinander. Entsprechend verhält es sich mit der Auferstehung der Toten. Der menschliche Körper ist wie ein Samenkorn, das in die Erde gelegt wird. Erst ist es vergänglich, aber wenn es dann auferweckt wird, ist er unvergänglich. Erst ist er unansehnlich, dann aber erfüllt von Gottes Herrlichkeit. Erst ist er schwach, dann voller Kraft. In die Erde gelegt wird ein irdischer Körper. Auferweckt wird ein Körper, der durch Gottes Geist erneuert ist. Genauso wie es einen irdischen Körper gibt, gibt es auch einen durch Gottes Geist erneuerten Körper. Paulus zeigt erst einmal auf, dass es Unterschiede gibt. Er versucht das deutlich zu machen mit Sonne leuchtet anders als der Mond. Ja, das ist, wissen wir alle, so selbstverständlich, dass uns das gar nicht mehr besonders bewegt. Und die die Sterne sind wieder anders als der Mond und dann gibt es wieder unterschiedliche Sterne. Ich bin nicht so ein Fachmann, meine Frau kennt sich da besser aus mit den Sternen und so. Und es ist etwas Wunderbares, aber es ist eben unterschiedlich. Und das gebraucht Paulus als Beispiel eben für unseren vergänglichen Körper im Gegensatz zu dem Körper, den wir einmal bekommen werden. Und beschreibt unseren alten Körper, den wir jetzt haben, mit dem Körper, der einmal auf uns zukommen wird. Es heißt, Vers 42, der menschliche Körper ist wie ein Samenkorn, das in die Erde gelegt wird. Erst ist er vergänglich, aber wenn er dann auferweckt wird, ist er unvergänglich. Man könnte sagen, von der Vergänglichkeit, unter der wir alle stehen hier auf dieser Erde, von der Vergänglichkeit zur Unvergänglichkeit. Salomo hat mal gesagt in Prediger 3, Vers 11, dass uns die Ewigkeit ins Herz gelegt ist. Wir sehen uns nach Ewigkeit. Wir wollen nicht vergänglich sein. Wir wollen leben. Und dann merken wir es doch, dass je älter wir werden, dass wir eben schwächer werden, dass es eben doch eine Vergänglichkeit da ist. Aber, sagt Paulus, wer glaubt, darf wissen, dass er einmal unvergänglich ist. Auferstehen wird. Etwas ganz Großartiges. Oder dann hier Vers 43. Erst ist er unansehnlich, dann aber erfüllt von Gottes Herrlichkeit. Unansehnlich. Ja. Ich meine, wir sahen auch schon mal alle besser aus. Also die Älteren von uns. Entschuldigt bitte. Wir strengen uns ja immer noch an und so, aber müsst ihr mal sehen, wie ich damals aussah. Ja, naja. Und dann werden wir älter und merken plötzlich, dass die Falten kommen, dass man nicht mehr so spritzig ist, wie man mal war. Es heißt hier, Unansehnlichkeit, dann zur Herrlichkeit. Mach dir keine Gedanken über deine Falten im Gesicht, wenn du älter geworden bist. Mach dir keine Gedanken darüber, wenn du Probleme hast, vielleicht manchmal so gerade den Alltag noch rumzubekommen. Auf dich wartet die Herrlichkeit Gottes, auch ein herrlicher Leib, ein herrlicher Körper. Dann Vers 43, erst ist er schwach, dann in voller Kraft. Volle Kraft voraus. Gefällt mir super. Je älter wir werden, wird uns auch unsere Schwachheit eben bewusst. Ja, ich erzählte gerade von meinem Sohn Simon, der 32 Jahre alt ist, der auch schon langsam das Alter spürt. Ja, das passt irgendwo nicht so. Aber dann in voller Kraft. Stell dir doch mal vor, wieder volle Power haben. Inge, du bist ja noch kurz davor, ne? Also kurz davor mit der vollen Power, sage ich, heute noch, oder? Du bist doch ziemlich dynamisch. Das ist ein Geschenk, wenn man das ist, wenn man auch schon älter geworden ist. Aber es wird noch großartiger werden. Es wird wunderbar werden, volle Kraft voraus bei Jesus. Und dann noch dieses eben Vers 44, in die Erde gelegt wird ein irdischer Körper, auferweckt wird ein Körper, der durch Gottes Geist erneuert ist. Genauso wie es einen irdischen Körper gibt, gibt es auch durch Gottes Geist einen erneuerten Körper. Und hier können wir die Frage stellen, was oder wer erneuert uns denn? Wie bekommen wir denn das neuen Körper eigentlich? Und das wird hier auch in diesem Text uns deutlich gesagt, Vers 44. Genauso wie es einen irdischen Körper gibt, gibt es einen durch Gottes Geist erneuerten Körper. Durch Gottes Geist erneuerten Körper. Gott macht das nicht einfach so, sondern durch seinen Geist, durch den Geist Gottes, schenkt er mir einen erneuerten Körper. Da fiel mir ein Wort ein aus dem Römerbrief, Kapitel 8, Vers 11. Da heißt es, nun ist ja der Geist, der in euch wohnt, der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Und weil Gott Christus von den Toten auferweckt hat, wird er auch euren sterblichen Körper durch seinen Geist wieder lebendig machen. Durch den Geist, der in euch wohnt. Merkt ihr? Wie sagt Paulus, weil Jesus Christus durch den Geist Gottes auferweckt wurde, durch diesen Geist, durch diesen selben Geist, werden auch wir einmal auferweckt werden und einen neuen Körper bekommen. Ich fand das gerade sehr schön, dieses Beispiel, was du brachtest von diesem Mann, der da sein Leben beenden wollte, aber dann doch, ja, durch Gottes Hilfe dann doch noch die Kurve bekam, heute ein Zeuge für Jesus ist. Das ist super. Und was ist da bei diesem Mann passiert? Wie ist er zum Glauben gekommen? Durch den Geist Gottes. Der Geist Gottes macht lebendig. Er hat Menschen gebraucht. Ne? Der alte Mann, der da vorbeikam, hat ihn eingeladen. Aber letztlich hat Gottes Geist zu diesem Menschen geredet und hat ihm ein neues Herz geschenkt, hat ihm ein neues Leben geschenkt. Der Geist Gottes ist immer da vertreten, wo Leben entsteht, am Anfang der Schöpfung. Der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser, zum Beispiel. Oder dann, als die Menschen geschaffen wurden, eine lebendige Seele wurden, durch den Hauch, durch den Geist, kehrte Leben ein. Dann, wenn ein Mensch zum Glauben an Jesus Christus findet, wie in unserem Beispiel von Klaus, wer macht das? Das macht der Geist Gottes. Und wenn wir dann einmal auferstehen werden, einen neuen Körper bekommen, wer macht das? Das ist wieder der Geist Gottes, der uns neues Leben schenkt, auch einen neuen Körper eben schenken wird. Wir können also ein Fazit ziehen hier in diesem Zusammenhang. Die Unterschiede zum alten Körper, den lassen wir jetzt einfach mal beiseite. Aber der neue Körper ist, wie ist er? Unvergänglich. Er ist herrlich und voller Kraft. Kannst du das glauben? In deiner Situation, wo du dich manchmal so mühst, in deinem Leben, auch mit deinem Körper? Körperlich oder psychisch auch. Wir sind ja Leute, die auf allen Gebieten unsere Gebrechen haben können. Und dann heißt es, es wartet uns auf uns ein unvergänglicher Körper. Ein Körper, der herrlich sein wird und der kraftvoll ist. Darauf dürfen wir uns als Christen heute schon freuen. Und die Ursache dazu ist eben, oder dafür ist eben der Heilige Geist, der uns das Neue schenken wird. Ja, ich habe auch zwei Punkte heute. Jetzt komme ich nach einfach der Vorstellung dieses neuen Körpers, der einmal auf uns zukommen wird, als Christen, komme ich jetzt zu dem Wie, wann und wie bekommen wir denn den neuen Körper? Davon spricht Paulus auch in unserem Text. Nicht nur in unserem Text, sondern ich ziehe noch andere Bibelstellen hinzu. Unser Text, den ich jetzt gleich lesen werde, ist 1. Korinther 15. Das ist ja unser Text heute. Und zwar die Verse 50 bis 53. Dann werde ich aber diesen Abschnitt ergänzen durch den 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 4, 16 bis 18. Und dann noch eine Stelle, die auch uns Licht hineinbringt in diesen Fragen, wie wird das denn sein, wann wird es sein, wie wird es sein, aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Abvers 1. Ich fange also erst einmal an mit 1. Korinther 15, ab 50. Eines müsst ihr wissen, Geschwister, mit einem Körper aus Fleisch und Blut können wir nicht an Gottes Reich teilhaben, dem Erbe, das er für uns bereithält. Das Vergängliche hat keinen Anteil an dem, was unvergänglich ist. Ich sage euch jetzt ein Geheimnis. Wir werden nicht alle sterben, aber bei uns allen wird es zu einer Verwandlung des Körpers kommen. In einem einzigen Augenblick wird das geschehen, und zwar dann, wenn vom Himmel her die Posaune zu hören ist, die das Ende der Zeit ankündigt. Lutherübersetzung, Elberfelderübersetzung spricht von der letzten Posaune. Sobald die Posaune erklingt, werden die Toten auferweckt werden und einen unvergänglichen Körper bekommen. Und auch bei uns, die wir dann noch am Leben sind, wird der Körper verwandelt werden. Denn was jetzt vergänglich ist, ist dazu bestimmt, das Kleid der Unvergänglichkeit anzuziehen. Was jetzt sterblich ist, muss das Kleid der Unsterblichkeit anziehen. Paulus stellt hier erst einmal klar, Vers 50, mit unserem Körper kommt keiner in den Himmel. Hat keiner eine Chance. Was habe ich alles gemacht? Dieser Körper gehört mit zu dieser Welt und zu einem Leben auch immer wieder auch in der Sünde. Mit diesem Körper, mit diesem vergänglichen Körper kann ich nicht in den Himmel kommen. Der passt nicht zu Gott. Zu dem reinen Gott, zu dem heiligen Gott passt mein Körper nicht. So ist Paulus hier sehr nüchtern und wir sollen unseren Körper pflegen auf dieser Erde. Wir müssen auch jetzt wieder aufpassen, dass wir nicht von der anderen Seite vom Pferd runterfallen. Gerade in der Zeit, in der Paulus lebte, war es ja so, dass von der griechischen Philosophie her der Körper sehr negativ betrachtet wurde. Der Körper war überhaupt gar nicht wichtig, damit konntest du eigentlich auch machen, was du wolltest. Nur der Geist zählte, griechische Philosophie. Dagegen spricht die Bibel sehr deutlich, der Körper ist wertvoll, also dass kein Missverständnis entsteht, aber wir leben eben in einem vergänglichen Körper, einem Körper, mit dem wir sündigen. Und das ist ein Körper, der passt nicht zu Gott. Mit dem können wir nicht in die Herrlichkeit eingehen. Der vergängliche Körper hat keine Zukunft. Manchmal hat man heute den Eindruck, man wird ja alles noch versuchen, um irgendwie nicht älter auszusehen. Da gibt es ja extra Kliniken, wo Leute hingehen, um sich dann liften zu lassen. Dann sagt man, oh, die Person ist 65, sieht aber aus wie 35. Ja, sage ich. Ja. Aber sie wird genauso sterben wie jeder andere auch. Das Alter ist nicht zu verbergen. Die Vergänglichkeit ist nicht zu umgehen. Es geht einfach nicht. Ja. Unser vergänglicher Körper, wir müssen nüchtern sein, hat keine Zukunft. Da können wir noch so oft zum Arzt laufen. Ich bin nicht dagegen, ich gehe ja auch zum Arzt, ist ja keine Frage. Wir sollen ja auch pflegen, keine Frage. Und wir können so viele Tabletten nehmen, ich nehme auch Tabletten, keine Frage. Aber die werden uns alle nicht retten. Unser Körper ist vergänglich und hier, unser jetziger Körper, ist vergänglich und hat keine Zukunft. Aber dann. Wann wird die Auferstehung geschehen? Wann bekommen wir einen neuen Körper? Am Ende der Zeit, sobald die Posaune erklingt, heißt es hier in unserem Text. Interessant, oder letzte Posaune, wie ich schon sagte, Elberfelder oder Lutherübersetzung. Letzte Posaune. Das erinnert mich an zwei Stellen der Bibel, und zwar einmal an den 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 4, ab Vers 16, da wird auch von der Posaune gesprochen, wenn Jesus einmal wiederkommen wird. Wir werden gleich den Text noch lesen. Und dann, interessant, wisst ihr ja, Offenbarung ist ja ein schweres Buch, da wird von den Siegelgerichten gesprochen, 7 Stück, 7 Siegel, dann 7 Posaunen und dann kommen die 7 Zornesschalen. Und jeweils das letzte, die 7 Siegel, das 7. Siegel eröffnen die 7 Posaunengerichte. Und die 7. Posaune, die letzte Posaune, eröffnet das letzte endzeitliche Geschehen letztlich. Das fand ich ganz interessant. Könnt ihr mal, von der letzten Posaune wird gesprochen, also von der 7. Posaune in Offenbarung 11 ab Vers 15. Nur nochmal, wenn ihr das mal ein bisschen mehr studieren wollt, ist ganz interessant. Hier ist das Ende gekommen, heißt es. Jetzt kommt das Neue. Jetzt aber zu 1. Thessalonicher 4, ab 16, auch da kommt's ja, wird ja von der Posaune gesprochen. Da heißt es ab Vers 16, der Herr selbst wird vom Himmel herabkommen. Ein lauter Befehl wird ertönen. Und auch die Stimme eines Engelfürsten und der Schall der Posaune Gottes werden zu hören sein. Daraufhin werden zuerst die Menschen auferstehen, die im Glauben an Christus gestorben sind. Danach werden wir, die Gläubigen, die zu diesem Zeitpunkt noch am Leben sind, mit ihnen zusammen in den Wolken emporgehoben, dem Herrn entgegen. Und dann werden wir alle für immer bei ihm sein. Tröstet euch gegenwärtig oder gegenseitig mit dieser Gewissheit. So schreibt Paulus. Wie wird die Verwandlung geschehen? Also das Wann erst nochmal, wann, wenn Jesus Christus wiederkommen wird. Wenn Jesus wiederkommen wird, werden zuerst die Toten aus den Gräbern auferstehen. Und dann wir, die wir noch auf der Erde sind als Gläubige, werden dann mit den Verstorbenen, die auferstanden sind, mit ihnen zusammen dem Herrn entgegengehen. Und in dem Zusammenhang werden wir dann auch einen neuen Körper bekommen. Hier können wir wieder zurückkommen auf unsere Stelle aus 1. Korinther 15, Vers 52. Da sagt Paulus, das wird alles in einem Augenblick geschehen, in dem Nu. Ganz plötzlich wird es sein. Ja? Und dann heißt es in unserem Text, 1. Thessalonicher 4, Vers 16, die verstorbenen Christen werden auferstehen, danach eben die, die als Christen noch leben, werden mit ihnen dem Herrn entgegengehen. Das nennt man ja auch die Entrückung der Gemeinde Jesu. Im Rahmen der Auferstehung der Toten werden auch die lebenden Christen einen neuen Körper bekommen und werden dann immer auch bei Jesus Christus sein. Hier hilft ein Text weiter, das noch besser zu verstehen. Jetzt komme ich zu dem 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Abvers 1. Da erläutert das Paulus eben nochmal genauer, wie das sein wird mit der Verwandlung. Ja, also einen neuen Leib bekommen. Wie geht das? Ja, das schreibt er im 2. Korintherbrief, ab Kapitel 5, Abvers 1. Sogleich zum Beispiel der Körper, in dem wir hier auf der Erde leben, einem Zelt, das eines Tages abgebrochen wird. Doch wir wissen, wenn das geschieht, wartet auf uns ein Bauwerk, das nicht von Menschenhand errichtet ist, sondern von Gott, ein ewiges Haus im Himmel. In unserem irdischen Zelt seufzen wir, weil wir uns nach der Wohnung sehnen, die aus dem Himmel stammt. Dazu werde ich gleich noch eine Frage an uns stellen. Und es heißt weiter, und am liebsten würden wir den neuen Körper wie ein Gewand direkt über den alten anziehen. Mit anderen Worten, nicht durch den Tod durch sterben müssen, sondern Jesus kommt wieder, wir bekommen den neuen Körper und nichts mit Sterben und Not des Sterbens und Krankheit und wie das eben sein kann, wenn man stirbt. Nee, sagt Paulus, ich hätte lieber, Jesus kommt wieder und dann habe ich in dem Moment sofort einen neuen Körper. Das sagt Paulus auch. Will ich auch gleich noch eine Frage zu stellen. Da heißt es dann, ja, solange wir noch in unserem irdischen Zelt wohnen, wo so vieles uns bedrückt, seufzen wir voll Sehnsucht. Denn wir möchten den jetzigen Körper am liebsten gar nicht erst ablegen müssen, sondern den künftigen unmittelbar darüber anziehen. Auf diese Weise würde das, was sterblich ist, sozusagen vom Leben verschlungen. Gott selbst hat uns auf dieses neue Leben vorbereitet, indem er uns seinen Geist als Unterpfand und Anzahlung gegeben hat. Vers 6. Deshalb kann nichts und niemand uns von dieser Zuversicht trennen, uns diese Zuversicht nehmen. Wir wissen zwar, solange dieser Körper noch unser Zuhause ist, sind wir fern vom Herrn. Also noch nicht in der Herrlichkeit. Denn unser Leben hier auf der Erde ist ein Leben des Glaubens und noch nicht ein Leben des Schauens. Und doch sind wir voller Zuversicht und unser größter Wunsch ist, das Zuhause unseres irdischen Körpers verlassen zu dürfen und für immer daheim beim Herrn zu sein. Dazu auch noch eine Frage. Jetzt fangen wir mal mit der ersten Frage an, aufgrund dieses Textes aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 5, die erste Frage, da spricht Paulus davon, von unserem Seufzen. Ja, sage ich, das stimmt. Ja, wenn wir im Kreuz haben, ein schwer im Kreuz haben, nicht nur mal eine Verspannung oder so, oder sonst irgendein Problem haben, körperlicher Art, und dann stehen wir auf vom Stuhl und dann sagen wir, oh, dann seufzen, ne? Dann kommt der Seufzer. Aber interessant ist, dass Paulus das jetzt nicht das Seufzen auf unsere Beschwernisse anwendet, sondern er sagt hier, seufzen wir, Frage, weil wir uns nach der Wohnung sehnen, die aus dem Himmel stammt. So formuliert er es. Wir seufzen manchmal unter unseren Gebrechen, aber wer seufzt von uns noch danach und sagt, Herr, ich freue mich, dass du bald kommst und dann bin ich bei dir und dann geht's mir gut. Merkt ihr? Wir bemitleiden uns oft, ne, wenn es nicht so läuft. Aber kommt bei uns Christen noch diese Sehnsucht, dieses Seufzen nach dem neuen Leib, dass wir uns darauf freuen. Hier, ich lese nochmal, damit es deutlich wird. Moment. Hier heißt es ja, in unserem irdischen Leib, Vers 2, in unserer irdischen Zeit seufzen wir, weil wir uns nach der Wohnung sehnen, die aus dem Himmel stammt. Wir seufzen, weil wir uns nach der Wohnung sehnen, nicht weil wir im Kreuz haben. Herr Jesus, hilf mir, dass ich nicht nur immer bei meinen Beschwerden hängen bleibe, sondern dass ich sage, ich sehne mich nach dir, Herr Jesus. Nach der Wohnung, die du bereitet hast, wie es ja auch im Johannesevangelium steht, Kapitel 14, ab Vers 1. Das war die erste Frage in diesem Zusammenhang. Die zweite Frage, ist es bei uns auch so, dass wir lieber gleich als Lebende einen neuen Körper bekommen, als noch durch den Tod hindurch zu müssen? Ja, sage ich, Herr Jesus oder Paulus, das sehe ich genauso wie du auch. Sterben ist nie einfach. Ich erinnere mich noch an meinen Schwiegervater, der mit 93 Jahren heimgegangen ist. Der sagte einmal, ich wusste gar nicht, dass Sterben so schwierig ist, so schwer ist. Gläubiger Mann, ich weiß gar nicht, dass Sterben so schwer ist. Ich wusste gar nicht, dass Sterben so schwer ist. Es ist nicht leicht, wenn die Schmerzen da sind, wenn man keine Luft mehr bekommt oder was sonst da sein wird. Darum verstehe ich, den Paulus sagt, wenn der Paulus sagt, meine Zeit, Leute, am liebsten kommt der Herr wieder und wir werden sofort bekommen den neuen Leib und brauchen nicht durchs Sterben eben hindurch. Die dritte Frage, auch jetzt gerade vielleicht in der Corona-Zeit, sind wir voller Zuversicht, dass wir einmal immer bei dem Herrn Jesus Christus sein werden? Sind wir schon heute voller Zuversicht, weil wir einmal bei Jesus sein werden? Bei allem, was hier auf dieser Erde ist, auch Corona hin und her, Impfen hin und her, was ja alle Gemüter erhitzt und viele Fragen aufwirft. Herr Jesus, ich habe Zuversicht, weil ich bei dir sein werde. Wahrscheinlich schon bald. Und das ist großartig. Merkt ihr, es geht so ein bisschen manchmal an uns Christen heute so ein bisschen vorbei. Ja, diese Zuversicht, auch im Gegensatz zu Leuten, die diese Zuversicht nicht haben, klagen wir genauso wie die anderen Corona und Hilfe und Vorsicht. Und natürlich müssen wir auch vorsichtig sein, keine Frage. Aber das ist ja nicht das Letzte. Corona ist ja nicht letztlich das, was uns umbringt, sondern der Wille Gottes, irgendwann werden wir hier sowieso Abschied nehmen. Und dann ist die Frage, wo wir sind und ob wir diesen Leib eben dann bekommen, diesen neuen Leib, den Jesus Christus den Gläubigen eben geben wird. Ja, Ich fasse noch einmal zusammen. Wann und wie werden die Christen körperlich auferstehen? Bei der letzten Posaune wird gesagt, also am Ende der Zeit. Wenn Jesus Christus wiederkommen wird, dann, in einem Augenblick, dann werden die verstorbenen Christen zuerst auferstehen und dann mit den noch lebenden Christen Jesus Christus entgegengehen. Und in diesem Zusammenhang bekommen sie dann auch einen neuen Körper. Und dann nochmal zu dem Anfang zurück, von der Vergänglichkeit zur Unvergänglichkeit, von der Unansehnlichkeit zur Herrlichkeit, von der Schwachheit zur vollen Kraft, von einem irdischen Körper zu einem durch Gottes Geist erneuerten Körper. Und Paulus beschreibt auch noch in seinem Text, der er noch viel mehr beinhaltet, und dann schließe ich eben damit ab Vers 54, welche Folgen das haben darf für unser praktisches Christenleben, diese Aussicht, die wir haben. Vers 54. Und wenn das geschieht, wenn das Vergängliche mit Unvergänglichkeit bekleidet wird und das Sterbliche mit Unsterblichkeit, dann geht die Aussage in Erfüllung, die in der Schrift steht: Der Tod ist auf der ganzen Linie besiegt. Merkt ihr? Diese Stelle müssen wir genau lesen. Ja. Wann ist der Tod auf der ganzen Linie besiegt? Erst dann, wenn wir diesen neuen Körper bekommen. Natürlich ist der Tod in unserem Verständnis auch heute schon besiegt. Wir wissen, ich habe ewiges Leben. Aber der Körper muss noch durch. Durch das Sterben hindurch, wenn Jesus nicht vorher wiederkommen wird. Aber wenn Jesus wiederkommen wird, da werde ich nicht nur geistlich auferstanden sein, sondern auch leiblich auferstehen. Dann bin ich wieder komplett, wenn man so will. Und das ist etwas Großartiges. Von der Schwachheit dann zur vollen Kraft, von einem irdischen Körper zu einem durch Gottes Geist erneuerten Körper. Und dann heißt es weiter, ich lese noch mal hier ab Vers 57, Gott aber sei Dank durch Jesus Christus, unseren Herrn, schenkt er uns den Sieg. Haltet daher unbeirrt am Glauben fest, meine lieben Geschwister, und lasst euch durch nichts vom richtigen Weg abbringen. Setzt euch unaufhörlich und mit ganzer Kraft für die Sache des Herrn ein. Ihr wisst ja, dass das, was ihr für den Herrn tut, nicht vergeblich ist. Wir können also in diesem Zusammenhang dann eben auch sagen, hier, Paulus sagt, das Wort erfüllt sich, wie es auch schon im Alten Testament steht, Auferstehung. Wir dürfen dankbar sein. Wir dürfen unbeirrt am Glauben festhalten, wenn wir auch hier und heute unsere Schwachheit spüren, aber unbeirrt am Glauben festhalten. Wir dürfen uns mit ganzem Einsatz für das Reich Gottes einsetzen und dürfen in dieser Gewissheit und in dieser Zuversicht, auch in Corona-Zeiten, von ganzem Herzen leben. Ihr merkt, wir schauen über unseren kleinen Horizont, den wir hier so leben, weit hinaus. Aber das ist die Wirklichkeit, von der Christen wissen dürfen. Und von der sie schon heute ihr Leben gestalten dürfen. Ich möchte das von mir tun. Amen. Wir wollen noch zusammen beten und, wenn es möglich ist, dazu aufstehen. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du deinen Sohn Jesus Christus gesandt hast in dieser Welt, um uns zu erretten, dass wir im Glauben an ihn heute schon auferstehen dürfen. Also das heißt, eine ganz neue Beziehung zu dir, Vater im Himmel, haben dürfen, aber dass wir auch einmal körperlich auferstehen dürfen, durch den Geist Gottes auch, einen neuen Körper bekommen dürfen. Herr, hilf uns, dass wir nicht verzagen dieser Welt der Vergänglichkeit, auch wenn wir an uns selber oder auf uns selber schauen, sondern dass wir uns freuen auf dich und einfach eine tiefe Sehnsucht haben nach dem Neuen, das du geben wirst. Amen.
Herr Jesus Christus, wir danken dir für diese wunderbare Botschaft, die du für uns heute bereitgehalten hast. Wir danken dir, dass du der Sieger bist über Tod und Teufel. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Jesus Christus, du bist der Sieger. Und wir bitten dich um deinen Segen, wenn wir jetzt auseinandergehen. Wir bitten dich, Herr, sei du bei uns. Sei auch bei denen, die heute nicht kommen konnten. Sei du auch ganz besonders bei den Schwerkranken, denn sie brauchen dich, deine Hoffnung. Vor allen Dingen, sie brauchen dein Wort, Herr, was ihnen immer wieder Kraft gibt. Und sei du jetzt auch bei uns in der kommenden Woche. Amen.